Jetzt ist also der erste Sonntag im neuen Schuljahr. Herzlich willkommen vor allem alle, die in eine neue Schule gekommen sind, in irgendeine neue Schule oder vor allem in die Bibelschule. Sie werden es nachher gleich merken. Nach unserem ersten Lied haben Sie etwas Zeit, die neue Bibelschulgruppe kennenzulernen. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auch, dass gerade heute die Schülerinnen gleich einen wichtigen Lehrer in unserer Bibelschule kennenlernen. Wir haben gestern einen Rückblick gehalten auf das Schuljahr, die Ferienzeit. Und da war auch ein Bild dabei, wie Prälat Rolf Schäffbuch hier unterrichtet. Und wir freuen uns sehr, dass er gerade an diesem ersten Sonntag im Schuljahr hier sein kann und uns die Bibelstunde hält. Wir grüßen auch alle, die überraschend gekommen sind und alle, die das erste Mal da sind. Das freut uns immer besonders. Ich habe gemerkt, dass einige mehrere hundert Kilometer weit her sind. Das erste Lied ist eine Segensbitte. Wir freuen uns, dass wir so beten dürfen. 133, das Lied 133, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Und nach dem Lied kommt gleich die Bibelschule hierher.
Thank you. Wir sind die neuen Bibelschülerinnen, aber teilweise auch die alten, die wiedergekommen sind. Und wir möchten heute uns zu Schuljahresbeginn einfach mal kurz bei Ihnen vorstellen. Aber ich fange erstmal an mit einem Bibelvers, der uns Bibelschülerinnen durch das Schuljahr begleiten soll. Und zwar ist das ein Vers aus 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Und zu Beginn möchten wir erstmal das Lied Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende für Sie singen.
Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende, ist an jedem Morgen immer wieder neu. Und es halten mich die guten, starken Hände, denn er liebt mich und er bleibt mir immer treu. Bis seine Güte schenkt er das Segen.
Zu dem Vers, den ich eben vorgelesen habe, haben wir uns als Bibelschülerinnen einfach ein Motiv, ein Motto überlegt, was uns auch durch das Bibelschuljahr begleiten soll. Wir stellen uns einfach vor, dass wir Puzzleteile sind, die zusammengefügt ein großes Bild ergeben. Und jedes Puzzleteil hat ja eine andere Form. Jede Schülerin kommt aus einem anderen Hintergrund, hat eigene Gaben. Und wir hoffen einfach, dass es zu einem harmonischen Ganzen kommt am Ende und dass jeder sich mit seinen Fähigkeiten einbringen kann. Und dann stellen sich jetzt die Puzzleteile einfach mal vor.
Also, ich heiße Magdalena Gröninger, komme aus Großbottwa und habe auch Self-Print gelernt und bin im ersten Bibelschuljahr.
Ich bin die Sarah Walter, von Beruf bin ich Hauswirtschafterin und ich bin in BS1. Und stellvertretend für die Sabrina Schneider habe ich auch ein Puzzleteil mit dabei. Die kommt aus Denzlingen bei Freiburg und ist im zweiten Jahr.
Ich heiße Dorothee Mandler, bin 19 Jahre alt, komme aus der Nähe von Gießen, habe gerade mein Abitur hinter mir und bin im ersten Bibelschuljahr.
Ich bin Maria Genz, bin 22 Jahre alt und bevor ich hierher kam vor einem Jahr, habe ich an verschiedenen Orten in Mecklenburg gewohnt und bin jetzt im zweiten Jahr.
Mein Name ist Monika Dongus, ich komme aus Gärtring, bin Hauswirtschafterin und ich bin jetzt im zweiten Bibelschuljahr.
Ich heiße Svetlana Krasowski, komme aus Leverkusen. Davor habe ich als Krankenschwester gearbeitet und habe jetzt inzwischen 2 Jahre hinter mir. Bin jetzt also im dritten Jahr.
Hallo, ich bin die Rasha Lesia. Ich komme aus Stuttgart und bin im ersten Schuljahr und habe Hotelfachfrau gelernt.
Ich bin Anita Siriwa. Ich komme aus Indonesien. Ich bin jetzt im zweiten Bibelschuljahr. Jesus Christus segnet Sie.
Hi, ich bin die Annie Krauder. Komme aus Winnenden. Bin in BS 1 und davor BS 2, Entschuldigung. und davor lebte ich in Australien und jetzt bin ich hier.
Hallo, ich bin die Christiane Lächele, ich komme aus Leiching und ich bin jetzt schon im dritten Bibelschuljahr im B-Kurs und ich habe davor Erzieherin gelernt.
Hallo, ich bin Maria Brandt, ich komme aus Greiz, das ist in Thüringen. Und ich bin 18 und ich habe vorher Schule gemacht.
Mein Name ist Tirza. Ich bin 21 Jahre, bin im ersten Schuljahr und habe als Abitur gemacht davor.
Mein Name ist Claudia Wittig. Ich komme aus der Nähe von Aue im wunderschönen Erzgebirge und ich bin auch schon im dritten Bibelschuljahr.
Ich schließe mich an, ich bin auch im dritten Bibelschuljahr, ich heiße Kirsten Brüntrup, komme aus Bielefeld, habe Krankenschwester gelernt und vertrete noch die Jasmin, die heute leider nicht kann, die kommt aus Hückeswagen und ist im zweiten Bibelschuljahr.
Hey Annie. Hey Magdalena. Du, ich habe mal eine Frage an dich. Was sind eigentlich Schwestern?
Annie, wo sind wir hier eigentlich?
In der Bibelschule in Aiklingen.
Ja, und jetzt guck dich mal um. Wir sind lauter Schwestern.
Ja, aber woher weiß ich, dass es wirklich richtige Schwestern sind? Ich meine, vielleicht kann man die Trachten ja irgendwo kaufen und dann einfach tragen und hierher kommen und sagen, ich bin eine Schwester.
Wir Bibelschülerinnen haben uns das auch gefragt und haben ein Projekt draus gemacht.
Ja, und da wollen wir die Jugendliche und junge Erwachsenen herzlich einladen. Dieses Projekt nennt sich Projekt S und da haben wir uns Bibelschüler mal ein bisschen erkundigt, was Schwestern wirklich sind und was sie tun und alles Mögliche. Und das findet am Donnerstag, diesen Donnerstag statt um 19.45 Uhr. In Sonnenberg. Sonnenberg, altes Mutterhaus. So, danke schön.
Wir freuen uns, dass eine junge Mannschaft heranwächst. Ich grüße Sie alle mit einem Wort, das der Herr Jesus gezielt seinen Nachfolgern gesagt hat. Johannes 14 steht es, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Mit diesem Wort hat der Herr Jesus seine Leute auf den schlimmsten Fall vorbereitet. Im Neudeutsch heißt das Worst Case, auf den schlimmsten Fall. Also wir würden meinen, wenn die Welt untergeht und die Berge mitten ins Meer senken und vom Ungestüm des Wassers die Berge einfielen, so ein super Tsunami, aber schon im Psalm 46, in dem diese Worte benutzt werden, wenngleich die Berge einfielen und mitten ins Meer senkten und das Meer wütete und wallte, heißt es, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben, nicht bloß getrost, sondern freuen. So wie der Herr Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wenn ihr hören werdet von Krieg und Kriegsgeschrei, von Erdbeben und von Hunger, das ist der Notanfang, aber ihr erhebt eure Häupter, weil sich für euch Erlösung naht. Immer wieder heißt es auch bei Jesus, und er nimmt das auf, was schon im Alten Testament steht, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Ja, kann es denn Schlimmeres geben als Erdbeben und Hungersnöte und Kriege? Schon eine Afghanistan-Krise ist schlimm genug. Was kann denn schlimmer sein? Wenn Jesus von seinen Leuten weggenommen ist, da hat niemand von den Jüngern gesagt, ja Jesus, wenn du weggehen wirst, irgendwie werden wir es dann auch schaffen. Wir werden uns eben zusammenreißen und werden die Stafette weitertragen. Und wir wollen uns bemühen, dass wir dann das Reich Gottes bauen. Nicht einer hat so gesagt, als Jesus angekündigt hat, ich gehe jetzt dann zum Vater. Ihr werdet mich suchen und nicht mehr finden. Nicht mal der Petrus, der oft eine Kesseliebe riskierte, hat gesagt, na ja, dann kriegen wir das schon hin. Sondern sie wussten, ohne Jesus, da sind wir verkauft und verloren. Ist doch schon bei Menschen so, fragen Sie mal bei Witwen und bei Witwern, wenn sie den engsten Gefährten verloren haben. Ja, sie sagen, wir schlagen uns so durch, aber es ist eigentlich kein Leben mehr. Schon unter Menschen. Wenn die, die eigentlich zu einem gehören, mit denen man verbunden ist, weggerissen sind, wie wird's erst recht sein? Bei Leuten, die der Herr Jesus zu sich gezogen hatte und in diesem Ziehen des Herrn Jesus, komm zu mir, folge mir nach, hatten die Jünger gespürt, da ist ja das Ziehen Gottes des Vaters da. Wir spüren einen Zug aus der Welt Gottes. Und jetzt plötzlich möchte Jesus weggehen. Auf diese Situation wollte der Herr Jesus seine Leute vorbereiten. Ihr werdet mich suchen und finden. Und wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen, aber ich will wiederkommen und dann euch zu mir nehmen, denn ich gehe zum Vater. Und ihr würdet euch freuen, wenn ich sage, ich gehe weg. Denn der Vater ist größer als ich. Freuen, wenn diese ersten Jünger, die ersten Gefährten des Herrn Jesus, ohne ihren Herrn Jesus auskommen mussten. 3 Jahre hindurch hatte es nicht einen einzigen von ihnen irgendwie von Jesus weggezogen. Bei der Bundeswehr soll es vorkommen, dass Soldaten von einem Zentimetermaß einen Zentimeter um den anderen abschneiden und sagen, jetzt komm, lass noch 30 Tage und dann werde ich entlassen. Bei Jesus war es nicht so. Wir können es uns nicht vorstellen, ohne Jesus zu sein. Ja, sagt der Petrus, stellvertretend für seine Kollegen, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er sagt ja nicht, dann können wir wieder zurückgehen, Beruf, zu unseren Familien, da haben wir es besser. Wie sollen wir ein Leben schaffen, ohne dich, der du uns, der Inhalt unseres Lebens geworden bist? Philipp Spitta hat das in Worte gefasst, in dem Vers, könnte ich's irgend besser haben als bei dir, alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hast bereit, könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ? Um das ging's zentral, bei Jesus getrost zu sein. Der kennt mich, der nimmt mich an, der lässt mich nicht los, der führt mich, der liebt mich. Das hatten sie erlebt Tag um Tag. Nicht bloß im Äußeren. Jesus hat sie gefragt, habt ihr je bei mir Mangel gehabt? Je einen Tag? Da haben die Jünger geantwortet, nicht einen einzigen Tag. Aber das war gar nicht das Entscheidende, dass kein Mangel da war, sondern, wie gesagt, dass sie bei Jesus erlebten, so hat Jesus gesagt, viele Gerechte und Propheten wollten sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen. Mensch, ihr habt Durchblicke bei mir. Da wird euch plötzlich Horizonte eröffnet. Wird der Nebel aufgerissen, ihr versteht etwas vom Heilsplan Gottes. Ihr bekommt Zuteilungen von Gottes Worte bei mir. Es ist eine ganz andere Atmosphäre gewesen, in die die Jünger hineinkamen bei Jesus. Aber es ging ja weiter. Als sie Not litten auf den Wellen des Sees Genezareth, sie, die erfahrenen Fischersleute, haben das Boot nicht mehr in den Griff bekommen, haben sie abgeplagt mit dem Segel. Der Wind stand ihnen entgegen, das Segel hat bloß noch geflattert, hin und her geworfen. Und Jesus war fernab auf dem Berg im vertrauten Gespräch mit seinem Vater. Aber als Jesus sah, dass sie Not litten von den Wellen, kam er zu ihnen. Haben Sie das auch schon mal erlebt, dass mitten in der schrecklichsten Not, wenn Sie keinen Ausweg mehr wussten, plötzlich Jesus Nähe da war? Das haben die Jünger als Erste erlebt, was Gemeinschaft mit Jesus bedeutet. Nicht bloß ein bisschen Sympathie, ein bisschen äußere Christlichkeit, ein bisschen Moral, sondern in ihm geborgen, auf ihn angewiesen. Als er der Vater da war mit seinem schwerkranken Sohn, mit seinen Anfällen, fast dämonischen Anfällen, da kamen die Jünger übers hilflose Blabla auch nicht hinaus, bis Jesus kam. Was treibt euch um? Und dann war Hilfe da. Oder als die syrophönizische Frau ihre Not vor Jesus legte mit ihrer Tochter, da wussten die Jünger keinen anderen Rat, als sagten, Jesus, lasse doch, die schreit uns nach. Und Jesus hatte Hilfe bereit, nicht weg mit der Frau. Und als die Tausende von hungernden Menschen um Jesus waren und Jesus gesagt hat, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ich habe gesagt, was soll man machen? 200 Groschen in dem Geldbeutel, den der Judas trägt, das reicht hinten und vorne nicht. Aber da ist ein junger Bursch, der hat 5 alte Schrippen und 2 Heringe in seinem Rucksack. Was soll das? Sie haben gemerkt, wie dumm sie rausgeschwätzt haben. Aber Jesus sagt, ich habe Hilfe bereit. Das hatten sie bei Jesus erlebt. Unvorstellbare Gottesgegenwart, geborgen in der Nähe von Jesus. Wir verstehen, wie nach der Kreuzigung von Jesus die Maria von Magdala verzweifelt ausgerufen hat, sie haben meinen Herrn weggenommen. Schlimmeres konnte es gar nicht geben. Sie haben ihn weggenommen. Wir können auch die Freude uns vorstellen in der Notiz der Auferstehungsberichte, als Jesus als Auferstandener seinen Jüngern erschienen ist, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da ging es nicht bloß um Brot und um Speisung, sondern er ist wieder da. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer? Ohne dich, zerstieben würden wir im Nu. Dieses Lied von Krummacher hat er auf den Nenner gebracht, was Menschen mit Jesus erfahren. Und die Jünger haben es als Erste erlebt, was sie in der Gemeinschaft mit Jesus hatten. Ohne dich. Ach, das können wir uns gar nicht vorstellen, da können wir nicht weiter existieren ohne dich. Vergangenen Freitag wurde ein großartiges, neu erschienenes Buch vorgestellt, von der Rosemarie Gläsle verfasst, einer durch Schlaganfall schwer behinderten Frau, die von den Vormüttern her zusammengestellt hat, Berichte über Missionarsbräute. Es war bei der Basler Mission und auch bei anderen Missionen üblich, dass man gesagt hat, die Missionare sollen mal ohne Frau hinausgehen. Vielleicht überleben sie es und dann können sie nach ein paar Jahren sagen, jetzt könnte man eine Gefährtin brauchen. Nach und nach hat man auch gemerkt, es wäre ganz gut, wenn auf den Missionsstationen nicht bloß Männer wären, sondern auch Frauen. Und so wurde bei der Basler Mission das System eingeführt. Die können, wenn sie sich bewährt haben, wenn auf einer Missionsstation eine Frau gebraucht wird, eine Bitte an die Basler Komitee, man hat Französisch gesprochen, die Komitee richten, schickt mir eine Frau. Heute gibt's Empörung. Was ist das für ein brutales System gewesen, einem fremden Mann eine Frau zuzusenden, von der auch nichts weiß, ob die je zueinander passen. Aber die Rosemarie Gläsle hat in ihrem Buch dargestellt über vier Vorfahrinnen aus ganz unterschiedlicher Umgebung, wie glücklich diese Ehen waren, weil sie von Anfang an wussten, wir kommen nur durch mit dem Herrn Jesus Christus, mit dem lebendigen Jesus. Nicht mit bisschen Liebe und Begeisterung und schönem Aussehen, sondern mit Jesus. Und dann wurden diese Berichte am vergangenen Freitag vorgelesen, von verschiedenen Verwandten auch. Und in einem dieser Berichte hat diese Missionarsfrau vom Balmata-Hügel in Indien berichtet, als sie ganz verzweifelt war, hätte sie vor sich hin gebetet und gesungen, ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde wer? Und dann hat die Dame, die durch den Mittag geleitet hat, gesagt, vielleicht ist Ihnen die Melodie nicht bekannt, wir lassen sie durch unsere Flötisten und durch eine junge Frau, die ein Harfeninstrument spielt, Ihnen diese Melodie vorspielen von Stern, auf den ich schaue. Die haben es schön künstlerisch gemacht, aber plötzlich war ein Summen im Raum, weil alle 200 Leute, die dort waren, eigentlich am liebsten jetzt mitgesungen hätten. Also konnten sie etwas mitsummen, ohne dich, wo käme. Das ist die Erfahrung, die lebendige Christen mit ihrem Herrn haben. Wenn sie meinen Herrn wegnehmen, wenn der Herr Jesus auf mich verzichtet, was habe ich denn noch? Mein bisschen Leben? Die Berichte des Neuen Testaments sind darin sehr nüchtern, ehrlich, dass sie sagen, wir waren nichts Besonderes. Sogar der mutige Petrus hat versagt und seinen Herrn verleugnet. Und sogar der clevere Thomas hat gezweifelt, ob Jesus da sein kann. Und als Jesus uns angebettelt hatte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, da konnten wir nicht mal 60 Minuten durchhalten mit dem Gebet mit Jesus und für Jesus. Und Herr Jesus musste uns manchmal anschreien, wie lange muss ich euch ertragen? Wie lange seid ihr so unverständig? Der Einzige, der in den Berichten der Evangelien groß herauskommt, ist Jesus. Von allem Anfang an war die Christenheit, lasse mich mal so sagen, ein Saftladen. Dass man Christen kritisieren kann, ist nichts Neues. Die Christen, die ersten Christen der Urchristenheit berichten selber, wir waren Versager, wenn der Herr Jesus auf uns angewiesen gewesen wäre, wäre die Sache kaputt gegangen. Aber er war da. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Könnte ich's irgend besser haben als bei dir, der alle Zeit? Vielleicht wollen Sie auch mitsummen und singen. Und deshalb macht die Vorschlag, dass wir fast gegen die Ankündigung des Hauses vom Lied 372 die Strophen 2 und 3 singen. Von Stern, auf den ich schaue, 372, weil das jetzt so hineinpasst. Sie schaffen es. Drei. Käme Kraft und Mut mir her. Ist ja aufgenommen etwa von Jochen Klepper. Ohne Gott, ohne dich bin ich ein Fisch am Strand. Ohne dich ein Tropfen in der Glut. Ohne dich bin ich ein Gras im Sand und ein Vogel, dessen Schwinge ruht. Ein Fisch am Strand, der kann zwar zappeln, aber ist zum Sterben verurteilt. Und ohne dich, Herr Jesus, ist die ganze Christenheit auch mit ihrer Organisation, mit ihren Domen, mit ihrer Erfahrung, mit ihren theologischen Wälzern wie so ein zappelnder Fisch zum Untergang geweiht. Ohne dich bin ich ein Fisch im Strand. Wir müssen uns das mal klar machen, dass man mit Jesus echt verbunden sein kann, so wie die ersten Jünger mit Jesus aufs Engste verbunden waren. Dass selbst andere gesagt haben, wir wollen dir auch nachfolgen. Herr Meister, wir wollen hingehen, wo du auch hingehst. Und Jesus hat gesagt, lass mal bei den 12. Der Geheilte von den dämonischen Kräften geheilte, sagte, Jesus, ich will dich begleiten, lass mich mit dir ziehen. Und Jesus sagt, geh heim in deine ein Haus. Menschen haben eine Sehnsucht gehabt, das zu erleben mit Jesus. Dass er das Kommando übernimmt, dass er die Herzzentrale meines Lebens wird. Ich will weggehen, so hat Jesus gesagt. Und das steht in den Berichten des Johannesevangeliums, dass Jesus überaus klar gesagt hat, möchte euch darauf vorbereiten, wo ich jetzt hingehe, könnt ihr nicht hinkommen, aber ich gehe zum Vater, der größer ist als ich. Und wenn ihr es richtig verstehen würdet, würde ich euch freuen. Aber Jesus hat gewusst, dass im Ernstfall die Krise ausbrechen müsste bei seinen Leuten. Panik. Ohne Jesus. Wir haben doch alles verlassen, haben uns auf Jesus gesetzt. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ich muss gestehen, wenn ich nach Hause komme und die Wohnung ist leer und meine Frau hat noch nicht mal einen Zettel hinterlassen, wann sie zurückkommt, Wo ist sie denn? Sie hat mir doch bei der Trauung versprochen, in Freud und Leid mich zu verlassen. Da komme ich in Unruhe, gell? Wenn das schon zwischen Menschen so ist, wie ist das erst recht, wenn der erhabene Gottessohn Jesus uns seine Gegenwart schenkt und wir es ein klein wenig erfasst haben, was das bedeutet? In ihm geborgen, von ihm geleitet, von ihm würdig erachtet. Ein Plan bis in die Zukunft hinein. Ohne ihn? Jesus hat seinen Jüngern dann oft gesagt, ich bin alle Tage bei euch. Matthäus 28. Fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und hier ist nochmal eine andere Formulierung, besonders wichtig. Wir werden sie im neuen Jahr 2010 immer wieder hören, weil das die Jahreslosung sein wird für 2010. Euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Und ich garantiere Ihnen, wir werden viel hören, wir sollen nicht Angst haben vor Kriegen und nicht Angst haben, wenn der Arzt ein besorgtes Gesicht macht nach der Untersuchung. Und wir sollen nicht Angst haben um unser Leben und unsere Finanzen. Das meint alles der Herr Jesus nicht. So ein Erschrecken ist, wenn von Leuten Gottes der Heiland weggenommen ist. Wenn der Heiland uns aufgeben würde. Wenn er nicht mehr bereden würde, nicht mehr leiten würde. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Was ist damit gemeint? Mit diesem und. Glaubt an Gott. So wie ihr an den unsichtbaren Gott glaubt und es bestätigt bekommen habt, seit dieser Stunde, da ich am Kreuz hing, von allen Menschen verlassen, verachtet, geschmäht, angespien. Aber der Vater ist bei mir. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das war das Sicherste, dass der Vater zu ihm gehalten hat und seinen Plan durchgehalten. Der unsichtbare, ewige Gott, Yahweh, übersetzt, ich bin da, auch wenn ihr mich nicht seht. Glaubt an diesen Gott und so wie ihr an ihn glaubt, glaubt auch an mich, wenn ihr mich nicht seht. Wir sind alle Leute, die den Herrn Jesus nicht mehr sehen. Aber so wie ihr an Gott glaubt, den heiligen, ewigen Gott, der unsere Welt durch sein Wort trägt bis heute, in unendlicher Geduld, wie unsere Welt durchwaltet ist von der Gegenwart Gottes und zugleich vom erschreckenden Geschehen, dass 99,8% der Menschen von diesem Gott nichts wissen wollen. Das erschreckendste Geschehen steht nicht in den Schlagzeilen unserer Zeitung. Das erschreckendste Geschehen ist, sie haben keine Gottesfurcht, so sagt Paulus Römer 3. Ihr habt kein Gespür mehr für den nahen Gott. Und Jesus sagt, glaubt an Gott und an mich. Ich gehe zum Vater. Ihr würdet euch freuen, wenn ich sage, ich gehe zum Vater. Und deshalb werde ich euch nicht perplex zurücklassen. Erschreckt nicht. Ich bin einer Bewegung hin zum Vater. Und so wie ich bisher für euch gesorgt habe, euch im Blick hatte, will ich auch vor dem Vater euch im Blick haben. Die große Aussage im Neuen Testament ist, das ist nun die Hauptsache von dem, was wir reden, Hebräer 8. Wir haben einen Hohepriester, zur Rechten der Majestät Gottes, der für uns eintritt, der unsere Namen vor Gott nennt. Es gibt auch in der evangelischen Christenheit viele Leute, die sagen, ja, also in meinem Leben ist viel daneben gegangen, aber ich habe große Spende an dieses und jenes Werk gemacht und die werden dann nach meinem Tod für mich beten, damit es im Himmel nur reicht. Und selbst wenn die Eidlinger Schwestern wären, die beten, das wird noch weit überboten, wenn der Herr Jesus selbst vor dem Vater ist und für mich eintritt. Vater, für den komme ich auf. Vater, der gehört zu mir. Vater, wenn du den wegstoßen würdest, müsstest du mir auch mich wegstoßen. Glaubet an Gott und glaubt an mich. Ich bin mit dem Geschick des ewigen, unsichtbaren Gottes verwoben und bringe all das, was ich euch kundgetan habe auf dieser Erde, meine große Fürsorge, meine Liebe, meine Sehnsucht, mein Ringen um euch, mein Einladen mit vor den Vater. Das Tiefste vielleicht, was in diesem Satz verborgen ist, glaubet an Gott und glaubt an mich, das erkennen wir in den Abschiedsreden des Herrn Jesus, wo es heißt, Vater, nicht bloß ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, sondern Vater, wie ich in dir bin und du in mir, so sollen sie auch in uns sein. So wie der Herr Jesus aufs Allerengste verbunden war und verbunden blieb mit dem lebendigen Gott, war er nicht bloß ein Abklatsch von Gott. Der Herr Jesus war doch nicht bloß ein Offenbarer, einer, der von Gott erzählt hat, Gott in Person. Vater, so wie ich in dir bin, meine Befehle von dir empfange, mein ganzes Wesen in dir habe, so lass sie auch, die du mir gegeben hast, in uns sein. Erschrecke doch nicht, wenn ich weggehe, wenn ihr mich nicht mehr seht. Sie alle sind in dem Plan des Herrn Jesus drin. Traut mir das zu. Und nicht bloß zutrauen, sondern wartet gespannt drauf, was ich in eurem Leben tun will, in den wichtigen wenigen Jahren eures Lebens, dass ich euch bereit mache für die volle Verbundenheit mit dem ewigen Gott. Euer Herz erschrecke nicht, fürchte sich nicht, so heißt es am Schluss von Kapitel 14 noch einmal, glaubt an Gott und glaubt an mich. Die unsichtbare Gegenwart des Herrn Jesus. Den letzten Tag kam, weil es wieder ein Jahrestag war, des furchtbaren Tsunami-Unheils in Südostasien, kamen viele Bildberichte, wie diese Flut verheerend über Städte und Dörfer weggegangen ist und Menschen mit sich gezogen hat ins Unheil. Und da hat ja einer unserer einheimischen Pastoren dann so ein total zerstörtes Dorf besucht, ist auf eine Frau getroffen, eine Christin, die viele Glieder ihrer Familie verloren hatte, vom ganzen Dorf stand nichts. Und der einheimische Pfarrer konnte bloß sagen, gell, es ist nicht zum Aushalten, diese furchtbare Not. Da soll sie geantwortet haben, aber es wäre noch viel schlimmer, wenn es keinen Jesus für uns gäbe. Dass auch in der tiefsten Not Jesus da sein will. Was wir am unsichtbaren Jesus haben, ich weiß noch, wie ein Mensch zu mir gesagt hat, der ein Gespür hatte für diese Dinge, man spürt es doch einem Menschen auf 10 Meter Entfernung an, ob er an diesem Tag schon den Namen Jesus angerufen hat. Das geht mit Ihnen. Sie sehen es vielleicht nicht, wenn Sie einen Spiegel sehen. Aber andere Menschen, die fürs dämonische Empfindung haben, spüren, da hat sich einer unter den Schutz des Herrn Jesus gestellt, in die Gegenwart des Herrn Jesus. Sie ahnen nicht, was das bedeutet. Ein Morgengebet. Und wenn es nur so kurz ist, Jesus mit dir. Ja, ich möchte dir gehören. Danke, dass du da bist. Als mein Vater in verhältnismäßig jungen Jahren im Sterben lag, hat er gesagt, die Menschen ahnen nicht, vor wie viel Torheiten sie bewahrt bleiben können, wenn sie mit Jesus verbunden sind. Mein Vater war im politischen Geschäft, in Gestaltung der Öffentlichkeit tätig und hat erlebt, und wir erleben es ja bis heute, bis hin zu Wahlparolen, wie ohnmächtig unsere Welt ist und wie wir in die Gefahr sind, auf falsche Parolen hereinzufallen, als ob man das Ganze noch etwas steuern könnte. Wer mit Jesus verbunden ist, bekommt einen Sinn für Wahrheit und für unvergorene Lüge. Ich habe Ihnen schon manchmal erzählt von dem Missionar Johannes Rebmann, der in Korntal beerdigt ist, diesem Gerlinger Missionar, der in 3 Jahrzehnten unter ganz großen Gefahren seinen Dienst in Ostafrika tat und bewusst darauf verzichtet hat, eine Pistole oder eine Flinte mit sich zu nehmen. Gewehr gab es damals noch nichts, gab so altertümliche Flinten. Er hat einen großen Regenschirm gehabt, mit dem hat er versucht, die Löwen zu verjagen, wenn sie gekommen sind. Aber ob die sich viel um den aufgespannten Regenschirm gekümmert haben, weiß ich nicht. Aber er hat gewusst, saved in the arms of Jesus, das ließ er auf seinen Grabstein setzen, gerettet, geborgen, gesichert, in den unsichtbaren Armen des Herrn Jesus. Das war ihm wichtig bis in sein Sterben hinein. Das hat er erlebt in großen Gefahren, in scheinbar erfolglosem Wirken, dass Herr Jesus eingegriffen hat und eine Gemeinde in Ostafrika bereitet hat, die heute zu den lebendigsten Gruppen der Christenheit gehört. Als Petrus und Johannes im Tempel angehauen wurden von dem Bettler, Bakschisch, gib uns was, hat er Petrus gesagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir im Namen des Herrn Jesus Christus. Wissen Sie, was Sie haben? Wenn Sie in der Fürbitte Menschen nennen und sagen, Herr Jesus, die befehle ich dir, deinem Heilandsnamen. Da ist Kraft drin. Glaubet an Gott und glaubet an mich, erschreckt nicht, ich bin da. Wir dürfen Menschen verbinden mit diesem Namen des Herrn Jesus. Ich erlebe es immer wieder, gut, keine Kunst, Aufsätze zu machen, auch für Bibelstunde in Eidlingen, dass man 3 Seiten vorbereitet auf seinem Computer. Aber das, was der Herr Jesus zuteilen will, ist doch mal was anderes, als was man sich im Kopf ausdenkt. Wir, die wir das Vorrecht haben, der Verkündigung zu stehen, leben von dem, dass der Herr Jesus Zuteilungen gibt, dass er uns etwas eröffnet, wo ich selber bloß drüber staunen kann, was er mir gibt an lebendigen Worten. Du hast Worte des ewigen Lebens. Die Schwierigkeiten hören nicht auf, wenn der Herr Jesus seine Leute lehrt zu beten. Vergib uns unsere Schuld. Erlöse uns vom Bösen in Person. Leute, die bei Jesus gehören, sind in besonderer Weise angefochten. Lass sie nicht durcheinander bringen, wenn die Anfechtung kommt, auch die Zweifel, wenn sie verlacht werden, wenn sie den Eindruck haben, der Teufel kämpft um mich, der will mich jetzt zu etwas kriegen, von dem ich den Eindruck habe, es ist nicht recht, aber ich habe gar nicht die Kraft. Sie dürfen bitten, jetzt, Herr Jesus, mach das wahr, erlöse mich vom Bösen. Wir werden nicht ein Leben bekommen, in dem alles glatt geht. Ich erinnere mich noch an den Tag, als Fritz Grünzweig und Ernst Kammerer und unsere Freunde in der Synode, ich auch, niedergeschrien wurden, ausgelacht. Wir waren ziemlich bekümmert. Wir müssen unseren Kopf hängen gelassen haben. Und wie wir im Hospitalhof zur Tür hinausgingen, kam Dr. Hans Brandenburg, der auch viel hier für Eidlingen das Werk bedeutet hat und hat in seiner baltisch harten Aussprache gesagt, hüpfet, wenn sie euch verfolgen werden, um meines Namens willen, freut euch, jubelt, lacht, hüpfet. Ihr seid auf dem richtigen Dampfer. Und keinen Augenblick denken, ihr werdet angefochten, weil ihr so eng zu mir gehört, das stört die Menschen. Unsere heutige Welt bis weit hinein in die Christenheit hat viel übrig für Religiosität, für Gefühle, für Frömmigkeit, Meditation, alle Arten von Stil. Aber mit dem lebendigen Jesus rechnen, das ist doch fundamentalistisch, das ist evangelikal. Das stößt doch die Leute ab, so kann man doch heute nicht kommen. Freut euch und frohlockt, wenn ihr um meinetwillen geschmäht werdet. Dann merkt ihr, dass ihr glaubt an Gott und glaubt an mich, dass ihr auf der richtigen Strecke seid. In unserem großen Verwandtschaftskreis gab es einen Onkel, ich bin völlig unfähig aufzuzeigen, inwiefern der überhaupt noch verwandt war, der noch ferner liefen, aber er kam immer gern zu den Verwandtenzusammenkünften und wir als unreife junge Burschen haben ihn bloß den Onkel Wesentlich genannt. Ich weiß bis heute nicht, wie sein Familienname geheißen hat, weil er immer sehr weise gesagt hat, es ist eben wesentlich, dass man das Entscheidende entdeckt. Es ist eben wesentlich, dass wenn man von Urach heraufkommt, den richtigen und besten Weg nach Hülden findet. Es ist eben wesentlich, dass man sein Geld zusammen... Der konnte jeden Satz beginnen mit wesentlich, da war alles wesentlich. Und als er gehört hat, dass ich vielleicht mir vorhabe, Theologie zu studieren, hat er gesagt, ich möchte dir, lieber Freund, ein Wort weitergeben. Die Theologie sucht, die Philosophie sucht, die Theologie findet. Aber die Gemeinschaft mit dem lebendigen Jesus hat schon das Entscheidende gefunden. Das ist wesentlich, hat er gesagt. Ja, Theologie ganz interessant, Philosophie nicht negativ, gut, ich suche, Theologie findet. Aber entscheidend ist, was uns angeboten ist, volle Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Unsichtbaren, mit dem Jesus, der uns sagt, euer Herz erschrecke nicht, wenn ihr mich nicht seht. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben, mit mir rechnen. Und erfahren, dass ich wie Gott, wie Jahwe in Person, unvorstellbar nahe bin. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns das vollmächtig zusprechen kannst, auch wenn wir in den Zweifel kommen, ob du überhaupt noch da bist, ob du auf uns verzichtest, ob wir das Leben meistern. Der mich liebt, der mich kennt und bei meinem Namen nennt, das bist du. Unsichtbar und doch real da. Schenke uns das, erwecke das in uns, dass wir ganz neu an dich glauben, mit dir rechnen können, wie wir mit dem lebendigen, nahen Gott rechnen können. Und dass wir keinen Augenblick erschrecken müssen, dass du uns aufgibst. Vielen Dank dafür. Amen. Jetzt wollen wir singen vom Lied 29, Schönster Herr Jesu. Da singen wir alle Strophen, die da drin sind. Passt zu diesem herbstlichen, wunderbaren Sonntag. 29, Schönster Herr Jesu. All die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Alle 5 Strophen von 29.
Oh,
Wir danken Ihnen, Herr Prälat Schäffbuch, für dieses Wort an diesem Herbstsonntag, der für uns der erste Sonntag im Schuljahr ist. Wir werden das brauchen, nicht nur die im neuen Schuljahr sind. Wir leben von dem, was Jesus uns zuteilt, und wir sind gespannt, was er uns in der neuen Woche zuteilen wird. Wir dürfen Menschen verbinden mit Jesus im Gebet. Wir sind froh, wenn sie auch die neue Arbeit im neuen Schuljahr in der Bibelschule, überhaupt in den Schulen, mit Fürbitte begleiten. Da sind wir darauf angewiesen. Vielen Dank nochmal für die Vorstellung auch. Jetzt gibt es noch zwei Einladungen. Die erste ist schon für den nächsten Sonntag. Da hat ein Team vom Evangeliumsrundfunk schon länger mit uns ausgemacht, dass sie einmal zu uns kommen werden. Pfarrer Michael vom Ende. Er wird etwas über die Arbeit vom Evangeliumsrundfunk weitergeben und eine biblische Botschaft. Herzliche Einladung. Es liegen auch extra Einladungsblätter außen aus. Und die zweite Einladung geht einige Sonntage weiter, am 17. Oktober. Oh, Samstag, danke. Einige Wochen weiter. Samstag, 17. Oktober um 9 Uhr. Haben wir auch schon länger vereinbart, zusammen mit der Kirchengemeinde Eidlingen, ein Frühstück nur für Frauen. Was der Rest der Familie macht, das ist dann was anderes. Die Frau Marlene Trick wird sprechen über das Thema wertvoll, geliebt, geborgen. Es liegen auch viele Einladungen vor. Sie können sie gerne mitnehmen und Frauen in ihrer Umgebung einladen. Hier im Raum, Samstag, 17. Oktober um 9 Uhr. Jetzt wünschen wir Ihnen eine gesegnete Woche mit der Zuversicht, Jesus ist dabei und wir sind in seinem Plan. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Glaubt an Gott, glaubt an Jesus Christus. Bis zum Wiedersehen.